Schlagt gerne mit mir auf zu Philipper Kapitel 1. Philipper Kapitel 1, wir betrachten heute gemeinsam die Verse 9 bis 11. Und hier lesen wir in Gottes Wort: Und um dieses bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überreich werde in Erkenntnis und aller Einsicht, damit ihr prüft, worauf es ankommt, damit ihr lauter und unanstößig seid auf den Tag Christi, erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt wird, zur Herrlichkeit und zum Lobpreis Gottes. Amen. Amen. Lasst uns beten. Unser großer Gott und Vater, wir kommen jetzt vor dich und wir flehen zu dir, dass wir diesen Gottesdienst dahingehend erleben, dass du uns dich mehr offenbarst, Herr. Wir flehen, dass du zu uns durch dein Wort sprichst, damit wir dich mehr erkennen, Herr. Öffne unsere Augen, damit wir sehen. Öffne unsere Ohren, damit wir hören. Und öffne unseren Verstand, damit wir dein Wort wirklich erkennen und darin dich mehr begreifen. Herr, wir flehen, dass du deinen Geist aussendest und dein Wort an uns gebrauchst, dass du uns veränderst, uns in das Bild deines Sohnes mehr und mehr umformst, damit am Ende, Vater, dein Name verherrlicht und du gelobt und gepriesen wirst. So gebrauche dein Wort dazu, wirke Großes. Wir bitten dies in Jesu Namen. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Zur Erinnerung, in den Versen 7 und 8 haben wir einen Einblick in das liebende Herz des Apostel Paulus bekommen. Wir haben gesehen, wie Paulus die Philipper im Herzen trägt und wie er sie von Herzen liebt. Er sehnt sich nach ihnen allen, er hat ein brennendes Verlangen nach ihnen mit der herzlichen Liebe Jesu Christi. Aber auch die Philipper, auch sie tragen Paulus in ihren Herzen, denn egal, ob der Apostel im Gefängnis ist oder auf freien Fuß, sie haben mit Paulus teil am Dienst des Evangeliums. Da war diese herzliche Liebe, die sie untereinander hatten. Heute sehen wir, wie Paulus die Philipper praktisch liebt. Der Apostel liebt die Philipper, indem er immer wieder für sie betet. In den Versen 3 und 4 hat Paulus bereits berichtet, dass er Gott Dank bringt, immer wenn er an sie denkt. Er betet voller Freuden für sie, hat er geschrieben. In den Versen heute sehen wir nun, worum Paulus konkret für sie bittet. Er hat ganz bestimmte Anliegen, die er zu Gott bringt, dass er diese im Leben der Philipper bewirkt. Wenn wir jetzt also das Gebet des Apostels genauer betrachten, dann stellt sich unweigerlich die Frage, ob diese Dinge auch in deinem Leben vorhanden sind. Wirkt Gott auch in deinem Leben, worum Paulus hier für die Philipper betet? Lass uns dieser Frage nachgehen, indem wir uns das Gebet des Apostels schrittweise näher anschauen. Wir haben hier nämlich einen einzigen Satz, aus dem wir aber so viel entnehmen können. Lass uns anfangen mit Vers 9. Und um dieses bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überreich werde. Das ist im Kern das, worum Paulus zu Gott für die Philipper betet. Ihre Liebe soll immer mehr werden. Lass uns diesen Punkt als allererstes wirklich begreifen. Es war dem Apostel ein Anliegen, dafür zu beten, dass Liebe bei den Philippern zunimmt. Paulus wollte, dass die Heiligen in Philippi in der Liebe wachsen. Denn Liebe ist die Grundlage für das gesamte Leben als Christ. Wir werden gleich noch sehen, wie genau Liebe wächst und wozu das dann führt, wenn sie im Leben zunimmt. Liebe zu Gott hat nämlich zur Folge, dass du prüfen kannst, worauf es wirklich im Leben ankommt. Wenn Liebe überreichlich bei dir vorhanden ist, dann wirst du nicht heucheln und du wirst deinem Nächsten kein Anstoß sein. Liebe führt dazu, dass du gute Werke tust und dadurch viel Frucht für den Herrn bringst. Und wenn Liebe überreich bei dir vorhanden ist, dann wird Gott verherrlicht und gepriesen. Liebe ist das Herzstück des Christentums. Ohne Liebe gibt es kein Christentum. Darum sagt uns Herr Jesus, als er gefragt wurde, was das größte Gebot sei, Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das große und erste Gebot. Das zweite aber ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Daran hängt alles. Liebe zu Gott und Liebe zu deinem Nächsten. Man könnte sagen, dass wenn Liebe bei dir mehr und mehr zunimmt, alles andere in deinem Leben geordnet wird. Und darum betet Paulus dafür, dass Liebe mehr und mehr überreich bei den Philippern wird. Das Wort, das Paulus hier benutzt, ist Agape für Liebe. Diese Art von Liebe zeigt sich immer in praktischen Taten. Es ist eine Liebe, die bewirkt, dass man selbst in den Hintergrund rückt und der Nächste in den Vordergrund. Diese Liebe führt dazu, dass du Opfer für andere bringst, dass du dem Nächsten selbstlos dienst, dass du dich hingibst, um das größte Wohl deines Nächsten zu suchen, auch deiner Feinde. Es ist diese herzliche Liebe, die auch Christus hatte, womit er uns geliebt hat, bis zum Tod am Kreuz. Paulus betet darum, dass diese Liebe im Leben der Philipper immer mehr zunimmt. Aber beachte, wie genau Paulus darum betet. Er sagt, und um dieses bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überreich werde. Diese Liebe soll nicht einfach nur zunehmen, sie soll mehr und mehr werden. Aber nicht nur mehr und mehr, er sagt hier, mehr und mehr überreich. Diese Liebe soll bei den Philippern überfließen, sie soll übersprudeln, wie so eine Quelle, aus der immer und immer mehr Wasser herausströmt, ohne Ende, ohne Grenzen, immer weiter und weiter. Wie schon gesagt, wir werden gleich noch sehen, wie genau das geht und wozu das dann führt. Aber lass uns das als allererstes festhalten. Paulus war es wirklich wichtig, darum zu beten, dass bei den Philippern die Liebe zu Gott und ihren Nächsten über die Maßen überreich wird. Darum sag, ist diese Liebe auch in deinem Leben vorhanden? Wirkt Gott so in dir, dass du ihn liebst und deinen Mitmenschen selbstlos dienst? Ja, hat Gott diese Liebe durch seinen Geist auch in dein Herz ausgegossen? Diese Frage ist für dich heute Morgen von absoluter Wichtigkeit, denn ohne Liebe gibt es kein Christsein. Darum hat es Jesus auch gesagt, daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Wie ist das also bei dir? Kann man erkennen, dass du ein Jünger Jesu bist, weil dein Leben davon zeugt, dass du deine Geschwister praktisch liebst? Wenn du diese Liebe nicht hast, dann ist alles andere in deinem Leben vergebens. Ja, was für ein Elend und was für eine Schande, wenn du zwar Jesu Namen trägst, aber wenn in deinem Leben von dieser Liebe zu ihm und deinem Nächsten nichts zu sehen ist. Wenn Gott diese Liebe aber dein Herz ausgegossen hat, ja, nimmt sie dann bei dir immer reichlicher zu. Ja, denn es gibt keine Stufe im Glauben, die man erreichen kann, wo man nicht mehr in der Liebe wachsen kann. Es gibt keine Stufe, wo man einfach stehen bleiben kann. Im Gegenteil, wenn du in der Liebe keine Fortschritte machst, dann wirst du Rückschritte im Glauben machen. Es gibt keinen Stopp, wo man nicht mehr zunehmen kann. Darum schreibt Paulus auch den Thessalonichern, was aber die Bruderliebe betrifft, so habt ihr nicht nötig, dass man euch schreibt, denn ihr seid selbst von Gott gelehrt, einander zu lieben. Das tut ihr auch gegen alle Brüder in ganz Mazedonien. Wir ermahnen euch aber, Brüder, reichlicher zuzunehmen. Ist es nicht vielmehr so, dass uns allen an Liebe mangelt? Vielleicht fällt es dir schwer, selbstlos den Geschwistern und der Gemeinde zu dienen. Vielleicht suchst du immer wieder nur deinen eigenen Vorteil und bist nicht bereit, Opfer für andere zu bringen. Vielleicht ertappst du dich regelmäßig dabei, dass du schlecht über andere denkst und noch so hoch von dir denkst. Vielleicht fällt es dir schwer, deine Kollegen auf der Arbeit zu lieben und ihnen Gutes zu tun. Vielleicht ringst du darin, deinen Mann oder deine Frau zu lieben, ja, weil so viel Egoismus noch bei dir vorhanden ist. Ja, wir könnten die ganze Zeit so weitermachen. Uns allen fehlt es an Liebe zu Gott und unseren Mitmenschen. Und das viel zu häufig. Wir alle leben so oft nicht nach dem Willen des Herrn, weil wir ihn nicht so lieben. Viel zu oft tun wir unserem Nächsten nicht das Gute, weil es uns an Liebe zu ihnen mangelt. Bei uns allen muss darum Liebe überreich werden. Darum lasst uns dem Beispiel des Apostels folgen und auch füreinander beten. Ja, wir müssen zum Herrn flehen, weil wir diese Liebe, diese göttliche Liebe, nicht aus uns selbst hervorbringen können. Ja, du kannst Menschen emotional für sie Gefühle haben, du kannst sie sympathisch finden. Wenn du aber dein Leben so selbstlos und hingebungsvoll wie Christus hingeben willst, dann wirst du das nur tun können, wenn Christi Geist diese Liebe in dein Herz ausgießt. Diese völlig aufopfernde Liebe, die sich in praktischen Taten zeigt, muss vom Heiligen Geist gewirkt sein. Wenn das also heute, bis heute nicht Teil deines Gebetslebens war, dann fang heute damit an. Lasst uns dafür beten, dass Liebe unter uns überreich wird. Vielleicht fragst du jetzt aber, wie genau geht das? Wie lässt Gott diese Liebe zu sich und unseren Mitmenschen immer mehr zunehmen? Wie kommt es zu dieser selbstlosen Liebe, die sich in praktischen Taten zeigt? Was ist dafür nötig? Nochmal Vers 9. Und um dieses bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überreich werde in Erkenntnis und aller Einsicht. Dass Liebe überreich in deinem Leben wird, geschieht in Erkenntnis und Einsicht. Das ist der Nährboden, auf dem Liebe zu Gott und deinem Nächsten hervorkommt. Wenn du in Erkenntnis und Einsicht wächst, dann wirst du auch in Liebe wachsen. Da kann kein Fortschritt in Liebe sein, wenn Erkenntnis und Einsicht nicht bei dir fortschreiten. Sie sind das Mittel, wodurch Gott Liebe überreich bei dir werden lässt. Was meint Paulus hier also zunächst mit Erkenntnis? Das Wort, das Paulus hier benutzt, meint nicht nur einfach Wissen, das man im Kopf hat. Es geht nicht einfach darum, Dinge intellektuell zu verstehen. Es geht darum, etwas wirklich im Kern zu begreifen, etwas tief zu erkennen. Es meint eine ergreifende Erkenntnis, die dein Herz einnimmt. Eine persönliche, innige Erkenntnis einer Sache, die wirkliche Auswirkungen auf dein Leben hat. In der Heiligen Schrift wird das Wort genutzt, um eine tiefgehende Erkenntnis über Gott zu beschreiben. Gott zu erkennen meint in der Schrift, in einer engen, persönlichen Beziehung zu ihm zu sein, weil er sich einem zu erkennen gibt. Gott zu erkennen meint, dass er sich dir immer mehr offenbart und darum die Beziehung zu ihm immer tiefgehender wird. Und indem du Gott mehr erkennst, dadurch nimmt Liebe in dir zu. Gott mehr zu erkennen, führt dazu, ihn mehr zu lieben. Je mehr du in Wahrheit erkennst, wie er ist, desto umso mehr wirst du verstehen, wie liebenswürdig er ist. Je mehr du von Gottes herrlichem Wesen, seiner Gerechtigkeit, seiner Heiligkeit und Majestät erkennst, je mehr du wirklich verstehst, wie er dich in Christus liebt, wie viele Sünden die er dir vergeben hat und täglich vergibt, wenn deine Augen immer weiter dafür geöffnet werden, wie seine Gnade jeden Tag neu ist, je mehr du von dieser alles übersteigenden Erkenntnis Christi eingenommen wirst, je mehr du von all dem erkennst und begreifst, was der Herr über sich in seinem Wort offenbart, desto tiefer wird deine Beziehung zu ihm und desto mehr wirst du ihn lieben. Ohne Gott zu erkennen, gibt es also keine wahre Liebe in deinem Leben. Ohne Gott zu erkennen, gibt es kein Christsein. Darum schreibt Johannes in seinem ersten Brief in Kapitel 4, Vers 8, wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Gottes Erkenntnis ist die Grundlage für dein gesamtes Leben als Christ. Ja, und wenn diese Liebe zu Gott bei dir zunimmt, indem du ihn immer mehr erkennst, dann wird dein Herz geweitet. Je mehr du Gott liebst, desto mehr wirst du dann auch andere lieben können. Desto mehr du von der herzlichen Liebe Christi ergriffen wirst, desto mehr wirst du so wie er lieben und so wie er anderen das Gute tun wollen. Wenn du Gott in Wahrheit immer mehr erkennst, dann wird sich das darin zeigen, dass du deinem Nächsten praktisch Liebe erweisen willst. Um deinen Nächsten aber in rechter Weise zu lieben, brauchst du eine ganz bestimmte Sache. Nochmal Vers 9. Und um dieses bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überreich werde in Erkenntnis und aller Einsicht. Gott mehr zu erkennen führt dazu, dass du andere lieben willst, ja. Um aber auf die rechte Weise lieben zu können, brauchst du Einsicht. Was meint Paulus also mit dieser Einsicht? Das Wort, das er hier benutzt, könnte man auch übersetzen mit verständnisvoll handeln. Es geht darum, Einsicht, Verständnis zu haben, wie man auf die richtige Art und Weise handeln soll. Zu wissen, was angebracht ist zu tun. Das richtige Gefühl für eine Situation zu haben. Zu wissen, was das Beste für jemanden in bestimmten Umständen ist. Darum sagt Paulus hier auch, aller Einsicht. Es geht darum, Einsicht zu haben für alle Art von Umständen, in die du geraten kannst. Einsicht, wie du deinem Nächsten dann Liebe erweisen kannst. Ja, und auch diese Einsicht haben wir wirklich nötig. Denn wir alle sind in aller Art von Umständen, wo wir Hilfe brauchen, wie wir in Liebe handeln sollen. Viele von uns haben täglich mit den verschiedensten Menschen in den verschiedensten Umständen zu tun. Jeder Mensch und jeder Umstand braucht jedes Mal aufs Neue Weisheit und Einsicht. Denn nicht alle Menschen sind gleich und verschiedenste Umstände fordern unterschiedliches Verhalten. Wie willst du jemandem praktisch Liebe erweisen, wenn du nicht weißt, wie du in gewissen Situationen reagieren sollst? Wie soll Liebe in deinem Leben praktisch zunehmen, wenn du nicht weißt, wie du in Liebe auf bestimmte Menschen und Umstände reagieren sollst? Und genau darum brauchen wir Einsicht vom Herrn. Der Herr muss dir Weisheit schenken, damit du erkennst, wie du praktisch handeln kannst, um deinen Nächsten mit deinen Taten zu lieben. Darum auch hier die Frage an dich. Nimmt Liebe bei dir in Erkenntnis und Einsicht zu? Erwächst du in der Erkenntnis Gottes? Erkennst du Gott immer mehr, weshalb das wirkliche Auswirkungen auf dein Leben hat? Wird die Beziehung zu ihm immer tiefgreifender, sodass du mit ihm und für ihn leben willst? Oder liest du zwar in seinem Wort, du hörst von ihm in der Predigt, du kommst ihm im Gottesdienst nahe, du kommst zu seinem Tisch, aber du selbst, du bleibst einfach kalt. Es ergreift dich nicht tief in deinem Inneren und es hat keine Auswirkungen auf dein Leben. Vielleicht ist das gerade heute, genau jetzt der Fall bei dir. Dann gib dich damit nicht zufrieden. Paulus betet darum, dass Erkenntnis bei den Philippern zunimmt. Flehe auch du zum Herrn, dass er dich dir wirklich zu erkennen gibt. Denn Gottes Erkenntnis, auch das kannst du selbst nicht aus dir hervorbringen. Der Herr muss sich uns zu erkennen geben. Das können wir nicht irgendwie selbst produzieren. Er muss zu uns kommen und unsere Augen, unseren Verstand öffnen, damit wir ihn erkennen können. Ja, oh, wenn wir doch nur ihn so suchen würden, wir würden von dieser Erkenntnis Gottes eingenommen und ergriffen werden. Wir würden die Liebe zu ihm überreicht dann werden. Darum lasst uns ganz praktisch dafür beten, dass der Herr sich uns zu erkennen gibt. Gott zu erkennen geschieht doch vor allem in seinem Gottesdienst. Darum, wenn du zum Gottesdienst kommst und davor zur Ruhe kommst, dann bereite dich im Gebet darauf vor. Bete dafür, dass wir alle den Herrn in dem Gottesdienst erkennen. Wenn von der Predigt gebetet wird, dann bete auch darum, dass der Herr sich uns offenbart. Wenn du alleine oder in der Familie nach Gottes Wort studierst, dann bete darum, dass es dazu dient, dass wir den Herrn mehr erkennen. Bete zu ihm, denn sein Geist muss es in uns bewirken. Und sag, nimm Liebe bei dir auch in Einsicht immer mehr zu. Wie steht es um dein Verhalten gegenüber deinen Mitmenschen? Handelst du wirklich einsichtig? Oder bist du vielmehr so ein Trampeltier, das andere ständig mit Worten und Taten verletzt? Statt zu ermutigen, entmutigst du. Statt zu erbauen, trittst du nieder. Viel zu oft gelingt es dir nicht, deinem Nächsten in Liebe zu begegnen. Oder du bist einfach ratlos, wie du auf gewisse Situationen reagieren sollst. Wenn du zum Beispiel auf der Arbeit von Kollegen schlecht behandelt wirst, dann weißt du einfach nicht, ja, wie du ihnen gegenüber dich verhalten sollst, um ihnen Liebe zu erweisen. Oder in der Schule, wenn du belächelt und ausgegrenzt wirst, dann fällt es dir einfach schwer, mit ihnen dennoch ins Gespräch zu kommen und ihnen liebevoll zu begegnen. Wenn du auf der Straße mit jemandem ins Gespräch kommst, dann fehlen dir die Worte, wie du die Wahrheit des Evangeliums in Liebe weitersagen kannst. Oder wenn du im Haushalt die Hände voll zu tun hast, dir alles zu Kopf steigt und mit den Kräften einfach am Ende bist, brauchst du nicht Weisheit vom Herrn, wie du deinen Kindern und deinem Mann gegenüber dennoch Liebe erweisen kannst. Ja, auch hier könnte man unzählige Beispiele anführen. Ist es nicht so, dass wir oft ratlos sind, was wir tun oder sagen sollen? Ist es nicht so, dass wir unserem Nächsten leider zu oft nicht in Liebe begegnen? Ja, lasst uns auch darum zum Herrn im Gebet kommen. Wenn es uns an Weisheit mangelt, dann will er uns doch diese geben, sagt er in seinem Wort. Lasst uns seine Verheißungen glauben und füreinander beten, dass Liebe überreich bei uns wird, in Gottes Erkenntnis und Einsicht. Was aber ist das Endziel davon? Welche Konsequenzen ergeben sich daraus, wenn Liebe mehr und mehr bei uns zunimmt? Was sollten wir als Ziel vor Augen haben, wenn wir füreinander beten, dass Liebe in Erkenntnis und Einsicht bei uns überreich wird? Paulus nennt hier mehrere Dinge, die die Folge davon sind, wenn Liebe überstrebend wird. Lies mal Vers 9. Und um dieses bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überreich werde in Erkenntnis und aller Einsicht, damit ihr prüft, worauf es ankommt, damit ihr lauter und unanstößig auf den Tag Christi seid, erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt wird und zur Herrlichkeit und zum Lobpreis Gottes. Lass uns näher betrachten, was genau Paulus damit meint. Vers 10. Damit ihr prüft, worauf es ankommt. Paulus betet, dass die Philipper oder das Liebe bei den Philippern überreicht wird, indem sie Gott erkennen und er ihnen Einsicht schenkt. Wozu? Damit sie prüfen können, worauf es ankommt. Was ist damit gemeint? Das Wort, das Paulus hier für prüfen verwendet, wurde früher genutzt, wenn Metalle auf ihren Wert geprüft wurden. Diese Metalle wurden geprüft, um herauszufinden, ob sie wirklich Wert haben, ob sie wirklich gut sind. So sollen wir prüfen, was wirklich Wert hat. Wir sollen prüfen, was wirklich gut ist. Wir sollen also geistlich urteilen können. Wir sollten in der Lage sein, zu beurteilen, worauf es wirklich im Leben ankommt, was das Beste ist und dieses dann auch wählen und auch tun. Darum betet Paulus dafür, dass Liebe bei den Philippern in Erkenntnis und Einsicht zunimmt. Sie brauchen Gottes Erkenntnis und sie brauchen Einsicht, damit sie verstehen und begreifen, worauf es wirklich im Leben ankommt. Wir sehen das so wundervoll an Paulus selbst. Er war von dieser Erkenntnis Gottes ergriffen und darum konnte er prüfen, worauf es ankommt. Er schreibt den Philippern dann in Kapitel 3, Vers 8, ja wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und ich achte es für Dreck. Weiter in Vers 13, eines aber tue ich, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt und jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Paulus war von dieser alles übertreffenden Erkenntnis Jesu Christi ergriffen. Diese Erkenntnis hat die Liebe zu Christus bei ihm überreich werden lassen. Und genau darum konnte er prüfen, worauf es wirklich im Leben ankommt. Diese Erkenntnis Christi hat dazu geführt, dass er alles für ihn aufgegeben hat. Die Liebe zum Herrn hat dazu geführt, dass er sich ganz auf das Ziel ausgestreckt hat. Dass er sein ganzes Leben für Christus geopfert hat und sich völlig selbstlos in den Dienst für andere gestellt hat. Paulus konnte verstehen, dass es genau darauf ankommt, weil er von Christus und der Liebe zu ihm eingenommen war. Kannst auch du so urteilen? Bist auch du von Christus, von der Erkenntnis Christi so ergriffen, weshalb du prüfen kannst, worauf es wirklich ankommt? Führt diese Erkenntnis dazu, dass du alles für Christus aufgibst und dein gesamtes Leben für ihn und für sein Reich lebst? Hast du das klar vor Augen, dass es genau darauf wirklich im Leben ankommt? Wenn du dich prüfst, wie sehr dreht sich dein Leben um dein Geld, dein Haus, deinen Besitz, deine Freizeit und so weiter? Was bestimmt dein Leben? Worauf setzt du deinen Fokus? Kommt es für dich allein auf diese Dinge an? Oder ist es der Jesus Christus? Bist du so von der Erkenntnis Christi eingenommen, dass dein ganzes Leben sich auf ihn ausrichtet und auf sein Reich, auf sein Evangelium? Bist du in der Lage zu prüfen und zu erkennen, dass es wirklich darauf ankommt? Auf die aktuellen Umstände bezogen. Wie viel Zeit investierst du, wie viel Energie in das Lesen von Nachrichten, in YouTube-Videos oder Telegram-Chats? Wie sehr kreisen deine Gedanken ständig um das ganze Chaos? Ich sage nicht, dass wir uns nicht damit beschäftigen sollten, das wäre unweise. Aber haben diese Dinge dich so eingenommen, dass du nicht von Christus erfüllt und ergriffen bist? Hast du noch Freude in Christus und über all die Segnungen, die du in ihm hast? Blickst du auf das Ziel und gibst du dich deshalb ganz für ihn und, auf sein, und für sein Reich hin? Ja, wenn nicht, liegt es vielleicht genau daran, dass du nicht von Christus ergriffen bist. Denn du kannst nicht prüfen, worauf es ankommt, wenn du nicht von ihm und der Liebe zu ihm ergriffen bist. Dann wirst du deine Zeit in Dinge investieren, die es nicht wert sind. Dann wirst du voller Furcht und Sorge sein, statt in dem Herrn Gewissheit und Stärke zu haben. Christus und die Liebe zu ihm müssen dich einnehmen, damit du prüfen kannst, worauf es wirklich ankommt. Damit du dein Leben so leben kannst, wie es wirklich Wert hat. Ja, und wie viele Gemeinden tun Dinge, auf die es in Wahrheit gar nicht ankommt? Statt Christus zu predigen und sein Evangelium, irgendwelche unnötigen Geschichten. Statt die Menschen zur Buße aufzurufen, unlustige Sprüche und Witze. Statt vor Ort gemeinsam das Angesicht des Herrn in seinem Tempel zu suchen, werden die Menschen ermutigt, zu Hause einen Livestream zu schauen. Statt die Menschen zu Christus zu rufen und einzuladen, werden sie vom Gottesdienst ausgeschlossen, weil sie kein Zertifikat haben. Wo sind wir angekommen? Das ist die Folge davon, wenn die Gemeinden den wahren Gott nicht mehr erkennen und ihn und sein Wort lieben und befolgen wollen. Darum lasst uns auf uns selbst Acht haben. Lasst uns zum Herrn flehen, dass wir ihn immer mehr lieben, indem wir ihn in Wahrheit immer mehr erkennen, damit wir prüfen können, worauf es wirklich ankommt und dass wir dann auch so leben. Lasst uns weiterschauen, warum Paulus für die Philipper betet. Nochmal Vers 10. Damit ihr prüft, worauf es ankommt, damit ihr lauter und unanstößig seid auf den Tag Christi. Der Apostel betet darum, dass Liebe bei den Philippern überreich vorhanden ist, damit sie in der Lage sind zu prüfen, worauf es ankommt. Damit sie dann auf den Tag Christi lauter und unanstößig sind. Das hat Paulus ebenso als Ziel vor Augen, wenn er für die Philipper betet. Was heißt das also, lauter und unanstößig zu sein? Das Wort für lauter meint so viel wie echt sein. Wörtlich heißt es, in der Sonne beurteilt. Das spielt auf die Praxis in der Antike an, ja, wo Tongefäße zum Prüfen in das Sonnenlicht gehalten wurden. Tongefäße bekamen nämlich beim Brennen oft Sprünge. Und manche Händler haben sie, diese Stücke, nicht aussortiert, sondern mit Wachs verklebt und die Gefäße verkauft. Man konnte diese Gefäße aber erkennen, wenn man sie ins Sonnenlicht gehalten hatte. Und das ist damit gemeint, lauter zu sein. Wir sollen in der Sonne beurteilt werden können. Wir sollen echt sein, ohne Wachs. Da sollen keine versteckten Sünden oder Heuchelei bei uns zu finden sein, die ans Licht kommen, wenn wir geprüft werden. Lauter zu sein meint, niemanden etwas vorzutäuschen und keine Sünde in deinem Leben zu verheimlichen. Und was meint Paulus hier mit unanstößig? Es kann zum einen heißen, dass man ein Leben führt ohne Anstoß. Wie Paulus dann sagt in der Apostelgeschichte 24, Vers 16, darum bemühe ich mich auch, allezeit ein Gewissen ohne Anstoß zu haben vor Gott und den Menschen. Ohne Anstoß zu sein meint, dass es nichts in deinem Leben gibt, wofür du zu Recht getadelt werden könntest. Dass du ohne Tadel vor Gott und den Menschen lebst und nicht angeklagt werden kannst, wegen irgendeiner Sünde zum Beispiel. Es kann aber auch bedeuten, dass du anderen keinen Anstoß gibst. Dass du dein eigenes Verhalten, dass du so lebst, dass du deinen Mitmenschen kein Anstoß zur Sünde bist. Beides ist im Endeffekt wahr. Wenn Liebe zu Gott überreich bei dir ist, dann wirst du danach leben, worauf es wirklich ankommt. Und das führt dazu, dass du tadellos leben willst. Wenn Liebe zu deinem Nächsten überreich bei dir vorhanden ist und du Gott dir Einsicht schenkst, wie du sie lieben kannst, dann wirst du deinem Nächsten kein Anstoß zur Sünde sein. Und Paulus war wichtig, dass die Philipper wirklich lauter und unanstößig sind. Denn er hatte dabei einen ganz bestimmten Tag vor Augen. Nochmal Vers 10. Damit ihr prüft, worauf es ankommt, damit ihr lauter und unanstößig seid auf den Tag Christi. Paulus hat bereits in Vers 6 von diesem Tag Christi gesprochen. Es ist der Tag, an dem Christus wiederkommen wird. Der Tag, an dem er alle richten und sich jedes Knie vor ihm gebeugt haben wird. In Vorbereitung auf diesen Tag sollen die Philipper lauter und ohne Anstoß sein. Denn dann werden auch sie vor Christus erscheinen. Da werden auch wir, du und ich, vor ihm erscheinen. Und an diesem Tag wird sich zeigen, ob du und ich, ob wir wirklich lauter und unanstößig waren und sind. Wie ist es also bei dir? Bist du lauter und bist du ohne Anstoß? Denn wie du jetzt lebst, das ist die Vorbereitung darauf, so wirst du am Tag Christi vor ihm erscheinen. Führ das wirklich vor Augen. Auch du wirst vor ihm erscheinen müssen. Er wird dich prüfen. Du wirst vor ihm stehen. Lebst du mit Blick auf diesen Tag? Ja, bist du darum wirklich lauter? Bist du wirklich echt? Oder sind da Sünden in deinem Leben, die du versteckst? Dinge, an denen du festhältst oder von denen du nicht loskommst? Die ganze Woche überlebst du darin, am Sonntag aber schmierst du alles mit Wachs zu. Und alles sieht so schön und so gut aus. Von deinen Geschwistern tust du so, als wärst du ein frommer Christ und alles sei in Ordnung. Früher oder später wird deine Heuchelei ans Licht kommen. Wenn du unter Druck geprüft wirst, wenn dich dein Glaube etwas kosten wird, dann wird sich zeigen, ob du lauter bist oder ob du allen etwas vormachst. Und spätestens, allerspätestens am Tag Christi, wenn du vor seinem Richterstuhl stehen wirst, dann wirst du im Licht seiner Herrlichkeit geprüft und alles wird offenbar werden. Darum mach heute klare Sache. Deck nichts mehr zu. bekenn alle deine Sünden und spiel niemandem mehr etwas vor. Und sag, lebst du ohne Anstoß? Ringst du darum, dass es nichts in deinem Leben gibt, wofür du zu Recht angeklagt werden kannst? Lebst du danach, worauf es wirklich ankommt? Oder lebst du einfach so vor dich hin, weshalb du zu Recht getadelt werden könntest? Ja, und wie sehr achtest du darauf, dass du niemandem ein Anstoß zur Sünde bist? Hast du Christi Worte vor Augen, wie er sagt, es ist unmöglich, dass keine Anstöße zur Sünde kommen. Wehe aber dem, durch den sie kommen. Es wäre nützlicher, wenn er ein Mühstein um seinen Hals gelegt und er ans Meer geworfen würde, als dass er einem dieser kleinen Anstoß gäbe. Aber was für ein Segen und was für eine Ermutigung kannst du deinem Nächsten sein, wenn du lauter bist und ohne Anstoß lebst? Was für ein Vorbild kannst du im Glauben für andere sein, wenn du wirklich echt bist und niemandem etwas vorspielst? Was für eine Stütze kannst du anderen sein, wenn du ihr Bestes suchst und ihnen kein Anstoß zur Sünde bist? Ja, wie wunderbar ist es doch, wenn in deinem Leben zu sehen ist, was wahres Christsein bedeutet. Und lass uns auch hier bei dem allem wieder vor Augen haben, dass Paulus für die Philipper betet. Er betet zu Gott, weil er glaubt, dass der Herr sein Gebet erhören wird. Es ist also möglich, lauter und ohne Anstoß zu sein. Darum lasst uns auch hier im Glauben füreinander beten und dann auch so leben. Ja, Paulus betet aber nicht nur für die Philipper, dass sie am Tag Christi lauter und unanstößig sind. Nochmal Vers 10. Damit ihr prüft, worauf es ankommt, damit ihr lauter und unanstößig seid auf den Tag Christi, Vers 11, erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit. Paulus betet für die Philipper, damit sie am Tag Christi ebenso erfüllt sein mögen mit der Frucht der Gerechtigkeit. Damit ist die Frucht gemeint, die in gerechten Taten besteht, also gute Werke, die man tut, Gerechtigkeit, die man übt, richtiges Verhalten, gute Taten. Paulus betet, dass die Philipper damit erfüllt sein mögen. Denn wahre Liebe, denn wenn Liebe überreich bei ihnen ist, dann werden sie prüfen können, worauf es wirklich ankommt, dann werden sie lauter und ohne Anstoß sein und dann werden auch gute Werke überreich in ihrem Leben vorhanden sein. Denn gute Werke, der Dienst an einem Nächsten, das beweist, dass du Gott wirklich liebst. Wie es heißt in Hebräer 6, Vers 10, denn Gott ist nicht ungerecht, euer Werk zu vergessen und die Liebe, die ihr zu seinem Namen bewiesen habt, indem ihr den Heiligen gedient habt und dient. Paulus betet hier, dass die Philipper erfüllt sein mögen mit dieser Frucht der Gerechtigkeit. Die Philipper sollen voll davon sein. Ihr Leben soll davon eingenommen und bestimmt sein, dass sie das Gute tun. Sie sollen jeden Tag damit erfüllt sein und davon getrieben sein, Gerechtigkeit zu üben. Und wenn sie dann am Tag Christi vor ihm stehen werden, dann wird diese Frucht der Gerechtigkeit überreich bei ihnen vorhanden sein. Eine Sache müssen wir aber hier unbedingt beachten. Paulus sagt, erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt wird. Dass wir gute Werke tun und viele Frucht für den Herrn bringen, das allein kann nur von Christus gewirkt sein. Es ist seine göttliche Kraft, die allein dich dazu befähigen kann. Du wirst keine guten Taten tun können und du wirst keine Frucht für den Herrn bringen, wenn Christus es nicht in dir wirkt. Diese Frucht der Gerechtigkeit ist nämlich das Ergebnis einer rechten Beziehung zu Christus. Darum sagt er auch in Johannes 15, Vers 4, bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, sie bleibe denn im Weinstock, so auch ihr nicht, ihr bleibt denn in mir. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Du kannst nur Frucht bringen, wenn du deine Kraft aus dem Weinstock ziehst. Du musst bei Christus bleiben, täglich mit ihm leben. Dann wird er in dir das Wollen und Vollbringen wirken. Ja, dann wird sich Liebe praktisch in deinem Leben zeigen, indem du Gerechtigkeit übst. Darum sag, bist du erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit, weil Christus sie in dir wirkt. Ohne ihn kannst du nichts tun. Ohne ihn wirst du keine Frucht bringen. Du kannst dich zwar bemühen, gute Dinge zu tun. Du kannst zwar deine ganze Kraft und Mühe investieren, um gute Werke zu tun. Du kannst in der Gemeinde, bei dir zu Hause, bei deinen Freunden, du kannst so viel dienen, wie es dir nur möglich ist. Wenn du das alles aber tust, ohne den Herrn täglich zu suchen, ohne die Beziehung zu ihm zu pflegen, wenn du das alles aus deiner eigenen Kraft tust, dann wirst du früher oder später ausbrennen. Dann bist du nicht erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit und am Tag Christi wirst du keine Frucht für den Herrn gebracht haben, weil nicht er sie in dir gewirkt hat. Darum soll diese Wahrheit nicht vielmehr eine große Ermutigung für uns sein. Jesus Christus kann und er will in dir wirken. Du fühlst dich nutzlos, er will dich gebrauchen. Du fühlst dich schwach, er ist mächtig. Du weißt nicht wie, er schenkt dir Einsicht. Er allein kann durch dich viel Gutes bewirken. Sind das nicht wundervolle Wahrheiten? Darum freue dich über deinen Erlöser. Lebe jeden Tag mit ihm und bringe durch ihn viel Frucht. Und dann am Tag Christi, wenn du vor ihm stehen wirst, dann wird er zu dir sagen, gut, du guter und treuer Knecht, geh hinein in die Freude deines Herrn. Was wird das denn für ein herrlicher Tag für uns sein? Da gibt es aber noch eine letzte Sache, die Paulus vor Augen hat, wenn er für die Philipper betet. Nochmal Vers 11. Erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt wird, zur Herrlichkeit und zum Lobpreis Gottes. Das Endziel aller Dinge ist, dass Gott verherrlicht und gepriesen wird. Darum dreht sich alles. Das sollte unser Fokus bei allen Dingen sein. Und so hat Paulus das als Ziel vor Augen, wenn er für die Philipper betet. Natürlich können wir zu Gottes Herrlichkeit nichts hinzutun. Gott wird aber verherrlicht, wenn Liebe immer überreicher in deinem Leben wird. Ich weiß nicht, ob dir das so bewusst ist. Gottes Liebe. Und wenn du liebst, dann ist sein Wesen an deinem Leben zu erkennen. Wenn Liebe überreich bei dir vorhanden ist, dann spiegelst du als Bild Gottes sein herrliches Wesen wider. Dazu hat Gott uns geschaffen. Darum, wenn du andere liebst, dadurch wird Gott geehrt. Dafür sind wir als seine Repräsentanten auf dieser Erde. Einfach durch dein praktisches Leben in guten Werken. Dadurch wird Gott verherrlicht. Und es ist ihm wohlgefällig. Gott wird auch dadurch geehrt, weil es sein Werk ist. Wenn du aus Liebe dein Leben für andere hingibst, wenn du nicht deinen Vorteil suchst, sondern anderen selbstlos dienst, du dein Leben für Christus ganz hingibst, dann gibt es keine andere Erklärung dafür, als dass Gott in deinem Leben wirkt. Und weil an deinem Leben Gottes wunderbares, herrliches Wirken zu sehen ist, darum wird er für dieses herrliche Werk geehrt. Ja, und sogar die Menschen um dich herum werden den Herrn dann verherrlichen. Darum sagt uns Christus in der Bergpredigt, so soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Und dann, am Tag Christi, dann werden wir vor seinem Thron stehen. Dann wird Christus dem Vater ein Volk verweisen, das viel Frucht gebracht hat. Ein Volk, das aus Liebe zu Gott gute Werke getan hat, viel Frucht, die Christus in diesem Volk gewirkt hat, dann werden wir vor seinem göttlichen Thron stehen und wir werden ihn loben, wir werden ihn preisen für sein wundervolles Erlösungswerk. Ja, sein ganzes erlöstes Volk, alle Engel, der gesamte Himmel, wir werden diesen Lobpreis einstimmen und Gott wird verherrlicht und gepriesen. Ja, wir werden dann in alle Ewigkeit vor seinem Angesicht leben und ihn loben für das, was er vollbracht hat. Das ist das Endziel aller Dinge. Dazu, dass Gott verherrlicht und dass er gepriesen wird. Dazu hat der Herr uns geschaffen. Dazu hat er uns erlöst. Lasst uns darum das vor Augen haben, wenn wir füreinander um Gottes Wirken in unserem Leben beten. Ja, das ist das Gebet des Apostel Paulus für die Philipper. Ein einziger Satz, ein kurzes Gebet, das aber so viel enthält. Und wie sehr mussten die Philipper damals ermutigt worden sein, als sie diese Worte das allererste Mal hörten. Der Apostel betet für sie, dass Gott Liebe überreich bei ihnen werden lässt und der Herr wird dieses Gebet erhören. Wie sehr wurden sie dadurch gestärkt und getröstet, wie sehr wurden sie dadurch bewegt, mehr für den Herrn und mehr für ihre Mitmenschen zu leben. Lasst uns darum, nochmal, ebenso füreinander beten, Denn wir kommen als Bittende zum Herrn. Wir können aus uns selbst das Ganze nicht hervorbringen. Es mangelt uns. Er aber kann geben und er wird geben. So lasst uns ihm wirklich glauben, dass er große Dinge auch in unserer Mitte bewirken wird. Wenn wir jetzt zum Tisch des Herrn blicken, lasst uns auch hier im Glauben schauen. Denn hier sehen wir, was in Wahrheit bedeutet, überreiche Liebe zu haben. Denn es gibt keine größere Liebe, als dass man sein Leben für seine Freunde gibt. Und genau das sehen wir doch in Wein und Brot. Christus hat sich selbst völlig hingegeben und ist für uns in den Tod gegangen. Und das, obwohl er allein lauter und ohne Anstoß war. Er hat jeden Augenblick seines Lebens völlige Gerechtigkeit gewirkt. Und er ist in den Tod gegangen, weil er als Ziel vor Augen hatte, dass Gott am Ende verherrlicht und gepriesen wird. Darum lasst uns voller Dankbarkeit und Freude zum Tisch des Herrn kommen. Denn hier empfangen wir unseren Erlöser. Hier werden wir erneut gestärkt. Lasst uns darum anbetend kommen und dem Herrn die Ehre für sein Werk bringen. Amen. Amen.